Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Das Thema der Woche in der Romandie, der angekündigte Rücktritt von Bundesrätin Micheline Calmiret. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie die Reaktionen in der Romandie waren.
Tja, Micheline Calmiret war ja nicht nur in der deutschen Schweiz eine polarisierende Figur. Auch in der Westschweiz hat sie öfters irritiert. Doch in Genf, wie auch im Wallis, wo ja Micheline Calmiret ihre Wurzeln hat, zeigten sich viele stolz und auch dankbar gegenüber der Bundesrätin, zumal sie ja gleich dreifach in der Minderheit war. Als Frau, als Linke, als Westschweizerin. Und obschon sie aus der Verteidigung dieser Minderheiten nie wirklich Prioritäten machte, hat sie mit Fokus auf die Westschweiz eines bestimmt erreicht. Sie hat der Genève Internationale ihr Prestige zurückgegeben. Micheline Calmiret, obwohl sie öffentliche Auftritte mochte und sichtlich genoss, war eigentlich nie eine volksnahe Bundesrätin. Dafür wirkte sie oftmals zu starr. Doch sie hatte in der Westschweiz dennoch ein Identifikationspotenzial, vergleichbar vielleicht mit Fußballpräsident Constantin oder dem Schauspieler Jean-Luc Bidault. Une sacrée tranche, titelte die Boulevardzeitung Le Matin ein Porträt von ihr. Ein härter Stei, würde man auf Schweizerdeutsch sagen. Einer, der ab und zu nervt, aber man ist eben auch froh und stolz, dass er zu unserer Landschaft gehört, schrieb das Blatt.
Das heißt, überwiegend positive Reaktionen auf ihre Tätigkeit als Bundesrätin, auch als Bundespräsidentin. Nun, Micheline Calmiret tritt zurück. Mitte Dezember ist dann die Nachwahl. Balgt man sich denn schon um die Nachfolge in der Romandie?
Ja, vor den Bundeswahlen wollen sich natürlich alle Kantone und auch viele Kandidaten profilieren. Und es zirkulieren bereits ein Dutzend Namen, obschon darunter viele nicht der Hauch einer Chance haben. Und es gibt auch Leute, die sich ein wenig beleidigt fühlen, wenn ihr Name nicht zitiert wird unter den Papabili, wie etwa der Genfer Carlo Sommaruga, der das politische Geschehen von Micheline Calmiret sehr nah verfolgte. Gute Chancen, muss man sagen, haben vor allem zwei Kandidaten, Alain Berset aus Freiburg und Pierre-Yves Maillard aus der Waadt. Kandidaten, die in der Romandie seit Monaten, wenn nicht Jahren, quasi als prädestinierte Bundesräte gelten.
Gehen wir mal auf die einzelnen Kandidaten ein, von denen Sie sagen, Sie hätten wahrscheinlich die meisten Chancen. Fangen wir bei Berset an, SP-Politiker aus Fribourg.
Ja, er hat bestimmt den Vorteil, bereits in Bern zu sein. Seit 8 Jahren politisiert er da im Ständerat und er hat auch in Bern ein sehr dichtes Netz bei den Parlamentariern entwickelt. Damals, als er mit 31 überraschend in den Ständerat gewählt wurde, hatten ja viele geschmunzelt und sich gefragt, was ein solcher Junior bei den weisen Herren des Landes tue. Doch solche Stimmen gibt es keine mehr. Berset zeigt eine extrem gute Dossierkenntnis, notabene auch in Sachen Wirtschaft und Finanzen, was bei der SP ja nicht gang und gäbe ist. Und obschon er zum Teil sehr linke Positionen vertritt, politisiert er mit einem sanften Ton und gilt als brillanter Konsensschmied. Dies löst ab und zu Kritik seiner eigenen Parteikollegen aus, die sich manchmal nerven über das kultivierte Image des Klassenbesten. Doch Berset hat bei den Bürgerlichen gepunktet. Er hat sich da sehr beliebt gemacht und diese Bürgerlichen haben ihm offenbar auch verzeiht, dass er vor 4 Jahren als der Organisator der Widmer Schlumpfwahl im Bundesrat galt.
Kommen wir zum zweiten Kandidaten, der Sie erwähnt haben, der Chancen hätte. Das ist Pierre-Yves Maillard, Gesundheitsdirektor in der Waadt.
Ja, bei Pierre-Yves Maillard, auch BIM genannt in der Westschweiz, gab es in den letzten Jahren einen fast unglaublichen Stilwechsel. Wie es viele Zeitungen schrieben diese Woche, schmunzelt keiner mehr, wenn der Waadtländer Monsieur le Ministre genannt wird. Denn als Staatsrat, als Gesundheitsverantwortlicher in der Waadt hat er gezeigt, dass er regieren kann, dass er sich pragmatisch und kollegial zeigen kann, dass er mit den Bürgerlichen Kompromisse schmieden kann, dass er in der Lage ist, ein sehr großes und schwieriges Departement zu leiten. Doch es fragt sich eines, ob das die Bürgerlichen im Parlament auch gemerkt haben, denn viele von ihnen mögen sich noch an den Nationalrat Meyer erinnern, der zwischen 1998 und 2004 in Bern war, der eifrig und angriffig gegen jede Liberalisierung kämpfte, sich stets die Gesundheitspolitik heftig bekämpfte und der von seinen Gegnern damals Bim Il-Sung genannt wurde, der rote Meier.
Ron Hochuli, bleiben wir noch in der Watt. Anfangswoche verstarb da eine große politische Persönlichkeit. Es geht um Jean-Claude Mermoud von der SVP, auch ein Ständeratskandidat, eine Person, die sehr beliebt war in der Öffentlichkeit. Erklären Sie uns mal, Ron Hochuli, was für ein Mensch war Jean-Claude Mermoud?
Jean-Claude Mermoud war 59-jährig, ursprünglich Bauer und Hühnerzüchter, ein leidenschaftlicher Bergsteiger, dreifacher Familienvater, der vor allem eines mochte, unter den Leuten zu sein. Er galt als sehr gemütliche, anhängliche Persönlichkeit, die sich für das Wohlbefinden der Allgemeinheit engagierte. Dies mag zwar ein bisschen Klischee klingen, doch er war wirklich eine sehr kollegiale Persönlichkeit in der Regierung und eine sehr beliebte Persönlichkeit. Hartnäckig oder verbissen konnte er sich vor allem zeigen, als es galt, die Patrouille des Glaciers zu beenden oder den Mont Blanc zu besteigen. Ansonsten verkörperte er eigentlich Ruhe, Diskretion und zugleich gute Laune.
Soweit also der Mensch Jean-Claude Mermoud, der letzten Montag verstorben ist. Wie war er denn als Politiker? Wir haben es gesagt, er war Mitglied der SVP. Für was stand er denn?
Ja, Mermoud war Mitglied der SVP, doch er galt als einer der letzten Agrarier, wie man sie hier in der Westschweiz nennt. Politisch stammte er aus dem BAI, der Partei der Gewerbler und Unabhängigen, die sich später in die SVP eingegliedert hat. Doch mit der Zürcher SVP wollte Mermoud wenig zu tun haben. Er war alles andere als ein Hardliner, war gegen alles Extreme und Kantige seiner Zürcher Partei. Seine politische Heimat war bestimmt das Zentrum des politischen Schachfeldes. Er war zugleich bodenständig und auch weltoffen. Doch öffentlich ist er nie auf Distanz gegangen gegenüber der Blocher SVP. Und so wurde er auch eine Zeit lang als möglicher Bundesratskandidat gehandelt.
Nun stellt man sich vor, dass wenn eine solche Persönlichkeit stirbt, eine Persönlichkeit auch, die sehr beliebt war, auch im Volk, dass die Trauer groß sein muss.
Absolut. Vielleicht beginnen wir bei der Glaspolitik. Die zeigte sich tief bestürzt diese Woche. Viele sagten im Grossen Rat und auch in der Regierung, sie hätten nicht nur einen kompetenten Arbeitskollegen verloren, sondern wirklich einen guten Freund. Und als Regierungsratspräsident Brulis am Dienstag Mermoud würdigte, weinte der halbe Große Rat. Doch auch das Volk trauerte und vielleicht insbesondere die Region Nord-Vaudois, die Herkunftsregion von Mermoud. Da war man besonders stolz auf Mermoud, der auch die Interessen dieser ländlichen Region in Lausanne vertrat. Man war im Nord-Vaudois insbesondere stolz, dass man in der Regierung noch ein Bauer hat, ein Nicht-Akademiker, der noch ein bisschen Erde unter den Schuhen mit sich trägt.
Jean-Claude Mermoud ist gestorben diese Woche. Micheline Calmiret ist zurückgetreten. Wie verändert sich dadurch denn die politische Landschaft in der Romandie?
Ja, zurzeit sagen es viele, es ist noch die Zeit, in der man sich an Jean-Claude Mermoud erinnert. Doch ab nächster Woche wird das politische Spiel losgehen. Mermoud war ja Kandidat für den Ständerat. Nun hat die SVP nur noch einen Kandidaten, Guy Parmelin. Doch der wird zugleich als potenzieller Nachfolger von Mermoud gehandelt. Man sieht es, es wird viel passieren, nicht nur bei der SVP, auch bei der SP. Die SP will ja unbedingt im kantonalen Regierungsrat nächsten Frühling die Mehrheit haben mit drei Kandidaten und die starke leitende Lokomotive hätte für diese Kampagne Pierre-Yves Meyer sein sollen. Nun wird natürlich der Fokus erstmals auf die Bundesratswahlen gelegt und wenn da Meyer gewählt wird, dann wird auch die kantonale Linke ein mögliches Problem haben für die Kantonswahlen eben. Es wird in den nächsten 6 Monaten extrem spannend in der Watt. Auf der einen Seite merkt man, wie sich der halbe Kanton oder ganze Kanton zumindest, der politische Kanton, für Meyer einsetzen will. Die Watt will ja unbedingt wieder in den Bundesrat. Doch es wird dabei viele, viele politische Spielchen geben.
Ron Hochuli, ein letztes Thema. Am letzten Wochenende wurde in der Waadt über die Schule abgestimmt und dann will es einem scheinen, bei oberflächlicher Betrachtung, das sei nicht ganz das erste Mal. Warum wird denn so viel abgestimmt über die Schule in der Waadt?
Ja, die waadtländische Schule ist in den letzten 10 Jahren sehr stark strapaziert worden. Es gab eine Reform nach der anderen. Die einen waren finanziell motiviert, die anderen pädagogisch. Und dies hat zu einer großen Unsicherheit geführt bei den Lehrkräften, bei den Eltern, ein Stück weit auch bestimmt bei den Schülern. In den letzten Jahren haben sich viele über mangelnde Resultate geärgert, beispielsweise bei den PISA-Studien, die das Niveau der Schüler regional und international vergleichen. Und dabei haben sich 2 Lager gebildet in der Bevölkerung. Die einen fanden, man müsse den pädagogischen Reformen ein bisschen Zeit lassen, um sich zu bewähren. Die anderen wollten zurück zur Schule à l'ancienne. Das hat zu sehr emotionalen Debatten geführt, zur Lancierung einer Volksinitiative und vor kurzem eben zu dieser Volksabstimmung am letzten Sonntag.
Nun ist also die Initiative, die eine härtere Schule durchsetzen wollte, mit mehr Noten schon viel früher abgelehnt worden. Angenommen wurde der Vorschlag der Regierung. Ron Hochuli, warum denn?
Ja, der Text von Anne-Catherine Dion ist eine Art Kompromiss. Die Bildungsverantwortliche fühlte sich unter Druck gesetzt von der Initiative, lancierte ein eher konsensfähiges Projekt. Lange war ja das Resultat umstritten, auch in Umfragen. Und im Endeffekt wollten bestimmt viele den Status quo, das heißt weder Initiative noch Gegenprojekt der Regierung. Im Endeffekt haben sich viele für das Gegenprojekt entschieden, weil sie das Gefühl hatten, der Status quo hätte sowieso keine Chance. Dieses Gegenprojekt wurde zwar angenommen, aber wie genau die Schule aussehen wird, ist immer noch theoretisch und somit sind auch die Debatten über die Waadtländer Schule bestimmt noch nicht beendet.
Ron Hochuli von Radio Télévision Suisse.
DRS 4 News.
Ins Tessin. Am Montagabend lief auch im Tessin die Eingabefrist für die Kandidaturen zu den Wahlen in den Nationalrat und den Ständerat ab. Seither ist das Kandidatinnen- und Kandidatenfeld klar. Ich habe unseren Korrespondenten Alexander Grass gefragt, wie sich dieses Teilnehmerfeld präsentiert.
Ja, sprechen wir zuerst mal von den Listen, von den Parteien, die jetzt antreten. Da haben wir natürlich die Parteien, die auch auf nationaler Ebene bekannt sind, also die SVP natürlich, die CVP, SP, FDP, die Grünen, auch die Grünliberalen gibt es im Tessin. Das sind also quasi die bekannten Formationen. Dann haben wir den Spezialfall Tessin, die Lega, die Chinesi, die hier eine sehr starke Partei ist, die ja im letzten April einen großen Wahlerfolg eingefahren hat bei den kantonalen Wahlen. Und dann hat es noch Bürgerlisten, Montagna Viva, Rafforzare le Familie, Svizzera Italiana und zuletzt natürlich noch die Kommunistische Partei.
Nun weiß man das aus letzter Zeit, dass die große Partei im Tessin, das ist ja die FDP, dass die einigermaßen unter Druck kam. Ist zu erwarten, dass der Kampf tatsächlich auf der Rechten stattfindet?
Das würde ich so sehen, ja. Also einerseits haben wir den langfristigen Trend. Die FDP hat einfach in den letzten Jahrzehnten, seit 1990, immer mehr abgebaut an Wähleranteilen. Und zugleich haben wir jetzt eine neue Situation, in dem nämlich die Lega und die SVP eine Listenverbindung eingegangen sind. Das heißt, ihre Stimmen zählen gemeinsam. Das war früher nicht der Fall. Und so rücken sie natürlich auf und werden ein Schwergewicht in dieser Parteienlandschaft kommen, so auf die dritte oder zweitstärkste Formation. Könnten sie werden jetzt bei den Wahlen und das bringt eine völlig neue Situation.
Und was ist denn mit der Großpartei auf der anderen Seite, mit der SP?
Ja, die SP, die hat zu kämpfen. Die SP umgekehrt, die verliert die Listenverbindung mit den Grünen. Die Grünen wollen diesmal einen eigenen Kurs fahren. Die Grünen, das muss man vielleicht auch wissen im Tessin, das ist nicht die rot-grüne Partei sozusagen, sondern es ist eine grün-populistische Partei. Die hat sich jetzt getrennt von den Sozialdemokraten und das heißt, dass die Sozialdemokraten im Alleingang ihre bisherigen 2 Sitze verteidigen müssen. Das wird ein harter Kampf.
Bleibt die CVP, die Partei der Mitte, in einem katholisch geprägten Kanton? Was wird mit ihr passieren?
Ja, die CVP ist die zweitstärkste Partei im Kanton und ich denke, das haben meine Berechnungen ergeben. Ich habe die mutmaßlichen Resultate einfach mal hochgerechnet in Sitze, die dann herauskommen sollten. Die CVP, die ist eigentlich in einer komfortablen Situation. Sie ist die zweitstärkste Partei im Kanton jetzt und ich denke, dass ihre beiden Sitze eigentlich problemlos verteidigen könnte im Nationalrat. Einschränkend muss man sagen, die bisherigen Chiara Simoneschi-Cortesi und mein Rado Robiani treten beide nicht mehr an. Das sind sehr bekannte Gesichter, sehr wichtige Politikerfiguren gewesen. Aber ich denke, die CVP wird es schaffen.
Und die kleinen Parteien, Grüne, Montagna Viva, Rafforzarelle Familie, Kommunistische Partei, was geschieht mit denen?
Keine Chance, würde ich sagen, ganz einfach wegen des Wähleranteils, den sie sicher hoffen können. Das reicht einfach nicht, um einen Sitz im Nationalrat zu bekommen. Im Tessin haben wir ja nur 8 Sitze im Nationalrat. Entsprechend hoch ist die Mindestanforderung, der Mindestprozentsatz, den man erreichen muss.
Also der eigentliche Kampf, der findet zwischen FDP und der Verbindung zwischen SVP und Lega statt in dem Sinn.
Ja, ich vermute, dass die Wahlen tatsächlich einen Rechtsrutsch bringen könnten. Eben dank dieser neuen Listenverbindung SVP-Lega halte ich persönlich es für ziemlich wahrscheinlich, dass die FDP einen Sitz auf jeden Fall abgeben muss an SVP und Lega. Das wird schon von vornherein ein Erfolg sein für die SVP und Lega und mehr noch für die SP wird ja die Wahl zur Zitterpartie. Wenn die SP sogar noch ein bisschen schwächelt, dann kann auch sie einen ihrer beiden Sitze verlieren. Dann legen Lega und SVP gleich mit 2 Sitzen zu. Dann haben sie wirklich einen großen Rechtsschutz zustande gebracht im Nationalrat.
Nationalrat und Ständeratswahlen im Oktober. Im Dezember dann steht eine Bundesratsnachwahl an. Diese Woche ist Micheline Calmiret zurückgetreten, die Bundespräsidentin des Jahres 2011. Wie waren die Reaktionen im Tessin darauf?
Ja, natürlich war das ein Spitzenthema. Der Tessin-Bezug ist bei der Amtsführung von Micheline Calmiret ja eher schwach gewesen. Das liegt in der Natur der Sache, kann man sagen. Die Außenpolitik ist eine zentrale Sache. Das hat wenig, da gibt's wenig Zusammenarbeit, wenig Kontaktflächen mit den Kantonen. Aber das Tessin ist natürlich ein besonderer Kanton. Es ist ein Grenzkanton, der ganz besonders stark exponiert ist in die Lombardei hinein, nach Italien, in die EU, wenn man das so sehen will. Es hat ja zuletzt diesen Scheck gegeben zwischen dem Kanton Tessin und Italien. Die Tessiner Kantonsregierung hat sich geweigert, die Quellensteuern von Grenzgängern einfach weiterzuzahlen, so wie sie das müsste, gemäß einem internationalen Vertrag. Damit wollte sie einen Fanal setzen und hat sicher auch gewissen Ärger ausgelöst im Departement von Micheline Calmiret. Das Tessin ist besonders kritisch zu den bilateralen Verträgen, weil einfach vieles im Umgang mit Italien nicht richtig funktioniert. Da gibt es Stichworte wie dieses Doppelbesteuerungsabkommen, das nicht kommen will, die schwarzen Listen, auf denen die Schweiz nach wie vor figuriert als Steuerparadies, bürokratische Hindernisse für Schweizer Firmen, die in Italien tätig sind. Das spürt das Tessin besonders und das ist im Tessin ein Riesenthema.
Nun verliert also die Romandie eine Bundesrätin, Micheline Calmiret, und da bringen sich in der Romandie natürlich auch schon Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch. Aber wie ist das denn im Tessin? Meint man da auch, vielleicht Anspruch zu haben auf diesen Sitz?
Aber selbstverständlich. Im Tessin wird ja daran erinnert, dass der italienischsprachige Landesteil seit dem Rücktritt von Flavio Gotti 1999 nicht mehr im Bundesrat vertreten ist. Man sollte auch nicht vergessen, dass in der Bundesverfassung drinsteht, dass alle Landesteile angemessen vertreten sind. Die italienischsprachige Schweiz ist selbstverständlich so ein Landesteil und da wäre es natürlich richtig, jetzt einmal einen Tessiner Kandidaten mindestens bis zum Schluss mitspielen zu lassen.
Aber sehen Sie da eine oder sehen Sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten?
Ja, Marina Carobbio wurde ja schon genannt als mögliche Kandidatin von der Frauenkommission der SP. Marina Carobbio selber wurde dann befragt, wie sie dazu steht. Und sie hat gesagt, dass sie sich freue, dass ihr Name da jetzt schon genannt worden sei. Aber sie möchte das noch besprechen mit ihrer Familie und mit ihrem wohl auch parteipolitischen Umfeld. Im Moment sagt sie nichts dazu. Sie möchte sich entscheiden bis zum 10. Oktober.
Aber sehen Sie da irgendwelche Chancen, dass das Tessin wieder mal einen Bundesrat oder eine Bundesrätin kriegt?
Das ist im Moment noch sehr schwierig zu beurteilen. Ich denke, zuerst mal müssen die Nationalratswahlen abgewartet werden mit den neuen Kräfteverhältnissen im Parlament. Dann stellt sich die Frage, ob die bisherige Zauberformel so weiter bestehen soll. Und erst dann kann man eigentlich sich überlegen, ob da die Sensibilitäten der verschiedenen Landesteile in welcher Weise noch berücksichtigt werden können. Ich glaube, es ist diesmal eine wirklich sehr, sehr komplexe Ausgangslage, in der man nicht quasi wie früher sagen kann, ja, die Tessiner Ansprüche sind gerechtfertigt. Das Tessin hat viele Probleme mit Italien. Das ist der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz. Es wäre sinnvoll, wenn in der Landesregierung jemand säße, der diese Probleme endlich voranbringen könnte. Ich glaube, wir haben jetzt einfach andere Zeiten.
In der Tessiner Presselandschaft hat sich einiges geändert diese Woche. Es gibt nämlich zwei neue Zeitungen und das sind Gratis-Zeitungen. Alex Grass, eine davon heißt 20 Minuten, die kennen wir, und die andere heißt 10 Minuten. Bleiben wir mal bei letzteren, also Dieci Minuti. Was ist das für eine Zeitung?
Ja, das ist eine Zeitung der Lega dei Ticinesi. Wir haben ja jetzt schon drei Ausgaben gesehen. Die Auflage beträgt 25.000 Exemplare. Die Erscheinungstage, das ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag. 24 Seiten stark ist das Ding. Dahinter steckt Giuliano Bignasca. Der Chefredakteur ist der Bignasca-Sohn Boris Bignasca. Es ist ein politisches Kampfblatt. Wir sehen da diese Lega-Themen. Es wird Kampagnenjournalismus geführt, so wie wir das eigentlich gewohnt sind von der Lega dei Ticinesi, die ja schon erfolgreich vorgemacht hat, wie man das macht mit ihrer Sonntagszeitung, dem Mattino della Domenica. Auch das ist ein Kampfblatt, in dem gibt es keine Scheu auch vor Verletzungen des Presserechts und Persönlichkeitsrechts nicht. Es gibt in der deutschen Schweiz eigentlich kein Pendant dazu. Wir sehen da praktisch jede Woche irgendeine Verletzung von Vorschriften und von Gesetzen. Da wird einfach brutal drüber gefahren. Politische Gegner werden niedergemacht. Es ist ein außerordentlich harter Journalismus, der da geführt wird, außerordentlich einseitig auch. Und in dieser Tageszeitung wird auch dieser Stil weitergeführt. Das alles natürlich, wir haben vorher darüber gesprochen, im Vorfeld der Nationalratswahlen, wo sich die Lega natürlich einen Durchmarsch erhofft.
Nun, Alex Grass, die erste Ausgabe, Sie haben es erwähnt, Sie haben sie schon angeschaut. Was sind denn die Themen, die da drinstehen?
Ja, wir sehen da Alptransit, wir sehen ein Thema bei der Kantonalbank, da wird FDP-Parteipräsident Fulvio Belli scharf angegriffen. Es geht um die angeblich falsche Vergabe von öffentlichen Aufträgen, um Millionengewinne bei der Post, die besser beim Volk verteilt würden, um die Frankenstärke, um den Rücktritt von Frau Calmiret, um Forderungen nach niedrigeren Krankenkassenprämien und nach weniger Steuern. Also das sind alles Lega-Themen, Kampagnethemen, die wir sonst eigentlich aus dem Mattino della Domenica gut kennen.
Dieci Minuti, 20 Minuten, so heißen diese Titel. Sehr nahe beieinander sind sie. Es ist im Übrigen auch eine Markenschutzklage noch hängig in dieser Sache. Aber das kann doch kein Zufall sein, dass die so kurz aufeinander herauskommen.
Natürlich, 20 Minuten, das ist ein Projekt der TA Media aus Zürich, zusammen mit Salvioni, das ist ein Verlagshaus im Tessin. Und Dieci Minuti will ganz einfach den Start von 20 Minuten vermiesen, indem sie 20 Minuten sollte nächste Woche am 14. September herauskommen. Und Dieci Minuti ist jetzt einfach eine Woche zuvor gekommen und will denen wirklich den Start vermiesen. Das ist ja eigentlich verlegerisch das Ziel. Der TA Media und Salvioni, die wollen mit 36.000 Exemplaren starten. Das Produkt wird wohl ähnlich aussehen wie die 20 Minuten, die unsere Hörer in der Deutschschweiz kennen.
Alexander Grass, das waren die Ereignisse der Woche in Tessin und Romandie. Am Mikrofon Eric Facon.